Che magnifica giornata, è giornata di felicità. La mia bella donna se n'è andata, m'ha lasciato il figlio in libertà. Son padrone ancora della mia vita, e goderla voglio sempre più. Bella m'ha giurato nel partir che non sarebbe ritornata mai più.
Vivere senza malinconia, vivere senza più gelosia.
Oh, hallo, ich habe gar nicht gemerkt, dass mir jemand zuhört. Nun gut, wir gedenken heute den inhaftierten und verfolgten Journalistinnen und Schriftstellerinnen. Und da fiel mir sofort ein Name ein, Antonio Gramsci. Gramsci, habe ich noch nie gehört, werden jetzt einige von euch sagen. Es kann euch eigentlich kaum verübelt sein, denn außerhalb von Universitäten wird nicht mehr viel über ihn geredet. Und das ist wirklich schade. Also Antonio Gramsci ist schon lange tot. Er starb bereits 1937 in Rom. Er war jahrelang inhaftiert, weil er Mitbegründer der Kommunistischen Partei Italiens war und ein Anhänger linker Ideologien. Und er war somit ein Dorn im Auge der faschistischen Führung unter Mussolini. Er wurde also dann inhaftiert und da hat er dann nicht mehr viel zu tun gehabt und hat viel nachgedacht. Er hat sich darüber Gedanken gemacht, wie es sein kann, dass in Europa seinerzeit, also in den 1930er Jahren, überall faschistische Kräfte auftreten und sich etablieren können. Also vor allem Mussolini in Italien, aber zu der Zeit kam ja auch Dollfuss hier in Österreich, Adolf Hitler in Deutschland, Franco in Spanien, Salazar in Portugal und auch in Rumänien bekamen faschistische Gruppierungen immer mehr Einfluss. Auf alle Fälle fragt sich Gramsci, warum drehen die Leute alle durch und sagen sich, Faschismus, das brauchen wir jetzt. Was kann damit schiefgehen, nicht? In teilweise unzusammenhängenden Aufsätzen, die wir heute gesammelt die Gefängnishefte nennen, hat er seine Überlegungen ausgeführt. Er bezieht sich auf das Konzept der Hegemonie, das aus dem Griechischen kommt und so viel bedeutet wie führen oder anführen. Es handelt sich also dabei um ein Machtverhältnis, das er versucht zu beschreiben. Zentral in seinem Konzept von Hegemonie sind Überzeugungen und Akzeptanz. Kontrolliert man die Überzeugungen einer Person und hat somit seine oder ihre Loyalität, führt man den Schlüssel zur Macht in den Händen. Das Neue ist, dass sich Macht für Gramsci aus Akzeptanz ableitet. Johanna Arendt, eine deutsche Philosophin, hat es mit den Worten formuliert, Macht endet dort, wo Gewalt beginnt. Es gibt eine Vielzahl unterschiedlicher Hegemonien, wie zum Beispiel kulturelle Hegemonie, militärische Hegemonie, religiöse Hegemonie, politische Hegemonie, aber auch wirtschaftliche Hegemonie. Der Hegemon, das kann eine oder auch mehrere Personen sein, die Macht ausübt bzw. ausüben. Dieser Hegemon kann eine einzelne Person sein, wie zum Beispiel ein Diktator oder ein Gottkönig, aber auch ein Kollektiv, wie zum Beispiel die Klasse der Kapitaleignerinnen. Auf Wienerisch würde man Dickstopften sagen. Der Hegemon muss aber nicht unbedingt organisch sein, sondern kann auch eine Institution oder eine Idee sein. Ein klassisches Beispiel für eine hegemoniale Institution wäre die Weltbank. Die eigentliche Aufgabe der Weltbank war es, die vom Zweiten Weltkrieg zerstörten Länder Europas wieder aufzubauen. Nach dem Wiederaufbau Europas widmete sich die Weltbank den Ländern des globalen Südens, um dort Entwicklungsarbeit zu leisten. Die Aufgabe der Weltbank besteht lediglich darin, Kredite zu vergeben, zu geringen Zinsen, sodass auch wirtschaftlich schwache Länder die Kredite zurückzahlen können. Die Kredite hängen aber an strengen Auflagen. So bekommt ein Land erst Kredite, wenn es seinen Markt für den internationalen Handel öffnet. Diese und weitere Auflagen werden von den Kreditgeberländern erstellt und das sind die reichen Industrieländer bzw. Wissensökonomien im globalen Norden. Die Öffnung der Märkte der armen Länder liegt im Interesse der reichen Länder. Aber unter dem Vorwand der Entwicklung und des wirtschaftlichen und technischen Fortschritts, den die Kredite der Weltbank versprechen, werden die Interessen der unterdrückten Länder aufgegeben und die Interessen der reichen Länder angenommen. Wie dem auch sei, dem Hegemon, der im Grunde zu einer Elite gehört und in Zahl der Gesamtbevölkerung weitaus unterlegen ist, gelingt es, seine Interessen der zu unterdrückenden Menschen sozusagen überzustülpen. Die Interessen werden sozial objektiviert, also verinnerlicht, Die Interessen werden naturalisiert, das heißt, sie werden als natürlich und damit als selbstverständlich angesehen und dadurch wiederum totalisiert. Das bedeutet also, die Interessen einer kleinen Gruppe werden auf die Mehrheit der Bevölkerung eines Landes projiziert. Die Mehrheit akzeptiert diese Interessen, übernimmt sie und die Mehrheit handelt dann im Sinne des Hegemons, also im Sinne der Eliten. Das klingt jetzt für jemanden, der das zum ersten Mal hört, sicherlich sehr technisch, aber mit einem Beispiel soll es klar werden. Vor wenigen Tagen hat die größte Volkswirtschaft der Erde gewählt und gerade beim Wahlsieg von Donald Trump zeigt sich Hegemonie in seiner klarsten Ausprägung. Was meine ich damit? In dem Beispiel ist Trump der Hegemon, stellvertretend für alle republikanischen Ideale wie eine möglichst geringe Staatsquote, außer natürlich die Unternehmen werden vor lauter Gier nach immer mehr Geld zu risikofreudig, verspekulieren sich oder investieren falsch, was auch immer. Am Ende stehen die Unternehmen vor dem Bankrott, müssen mit öffentlichen Geldern, also mit dem Geld der Steuerzahler-Innen gerettet werden, machen dann weiter so, zahlen keine Steuern, aber zurück zu unserem Hegemon Donald Trump. Er hat bestimmte Interessen, wie zum Beispiel möglichst geringe Steuern. Er hat es nun geschafft, diese Interessen bei den Amerikanerinnen und Amerikanern sozial zu objektivieren, zu naturalisieren und zu totalisieren. Zugegeben ist das jetzt alles etwas pauschal formuliert und Ungenauigkeiten müssen in Kauf genommen werden, aber was ihm gelungen ist, ist Wählerinnen davon zu überzeugen, dass sehr geringe Steuern gut für sie sind. Schließlich bleibt dann am Ende des Monats mehr Geld am Konto. Dass sie sich aber um Bildung, Kinderbetreuung, Gesundheitsvorsorge, Pensionen und viele weitere wichtige Dinge dann selber kümmern müssen, soweit denken die meisten wahrscheinlich nicht. Aber das interessiert Republikanerinnen wenig. Denn sie verfügen über genügend Geld, um sich das privat zu verschaffen. Die Wählerinnen haben die Interessen wie einen Schwamm aufgesogen, obwohl sie eigentlich diametral ihren Interessen zuwiderläuft. Sie haben die Interessen akzeptiert und haben Trump gewählt, der stellvertretend für diese Inhalte steht. Eigentlich ging es Antonio Gramsci darum, Klassenunterschiede aufzuzeigen und warum so viele Mitglieder der Arbeiterinnenschaft in den 1930er Jahren die Faschisten gewählt haben, obwohl sie nicht ihre Interessen vertreten. Ich habe mir gedacht, dass ein aktuelleres Beispiel vielleicht etwas, spannender oder vielleicht interessanter ist. Bei aller Abneigung gegen Trump muss ich auch sagen, dass er natürlich nicht als Archetypus des Hegemons dienen muss. Beinahe alle Politikerinnen machen das Gleiche. Putin, Le Pen, Gerd Wilders, Strache, die Liste ist recht lang. Der Hegemonieansatz kann auf ganz viele Bereiche angewendet werden, was ihn gerade so spannend macht. Meine Aufgabe sehe ich hier aber nicht, euch von der allgemeinen Gültigkeit dieses Ansatzes zu überzeugen, sondern euch selbst entscheiden zu lassen, ob er hilfreich ist, Ungleichheitsverhältnisse zu analysieren, und deshalb möchte ich auch noch kurz auf die Kritik eingehen. Einer der offensichtlichsten Punkte ist die Elitenfixierung. Das heißt, dass Gramsci den Eliten, also denjenigen Personen, die Macht ausüben, sehr viele Handlungsspielräume zugesteht. Des Weiteren werden die Handlungsmöglichkeiten von einzelnen Akteurinnen überschätzt. Es ist nicht ganz klar, wie ein Hegemon es schafft, seine Interessen in die Köpfe der anderen einzupflanzen. Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass die Sachzwänge des kapitalistischen Systems unterschätzt werden. Ein Sachzwang des Kapitalismus ist etwa die sogenannte Budgetrestriktion. Das bedeutet schlicht, dass eine Person nicht mehr ausgeben kann, als sie besitzt. Dieses Problem wird vernachlässigt. Ich hätte ja noch gerne weiter über Beispiele geredet, die es euch vielleicht besser verständlich machen, wenn es bis jetzt noch Unklarheiten gibt. Aber wir haben noch andere spannende Vorträge in dieser Sendung und ich möchte euch eure Denkleistung nicht gänzlich schon nach den ersten Minuten erschöpft wissen. Vivere senza malinconia. Vivere senza più gelosia. Senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore. Cogliere il più bel fiore, cover la vita e far tacere il cuore.